Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Es gibt heute keine Muttertagspredigt. Die Mütter können sich höchstens die Predigt vielleicht zu Herzen nehmen. Das ist erlaubt. Aber es soll nicht heißen, dass ich die Arbeit der Mütter deswegen schlecht finde oder sowas, sondern es ist wirklich gut, die Mütter zu ehren. Sie machen einen wichtigen Dienst. Heute geht es eher in die Richtung vom letzten Sonntag. Was mache ich eigentlich persönlich mit dem, was der Herr Jesus uns vorgegeben hat? Robert hat letzte Woche in seiner Predigt unter anderem den Willen Gottes angesprochen. Da heißt es zum Beispiel in Römer 12, Vers 2b, und das hast du ja auch behandelt, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, der Wille Gottes ist wie auch die Gnadengaben, die haben wir ja gerade in der Bibelstunde, nicht immer so einfach herauszufinden. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob ihr am richtigen Platz seid? Ich meine jetzt nicht, ob ihr heute im Gottesdienst auf dem richtigen Stuhl sitzt, sondern seid ihr nicht nur in der Gemeinde, sondern allgemein in eurem Leben am richtigen Platz? Ich hinterfrage hin und wieder mal meinen Standort, um da anzuknüpfen, wo Robert eigentlich aufgehört hat letzte Woche. Ist das, was ich gerade mache, das, was richtig ist vor dem Herrn? Stehe ich hier richtig, wenn ich die Predigt halte? Ist es noch dran oder nicht? Ja, auch die ganzen Dienste, die ich mache, ist es das, was Gott eigentlich will? Oder mache ich sie nur, dass sie gemacht werden sollen oder müssen? Ist der Arbeitsplatz der Platz, wo Gott mich haben will? Habt ihr auch manchmal solche Zweifel, wo ihr nicht sicher seid, ob ihr am richtigen Platz seid? Es ist gut, dass manche Dinge mal zu hinterfragen. Das ist gar nicht so schlecht. Und ich habe das ehrlicher halber auch in letzter Zeit öfters, dass ich hinterfrage, bin ich eigentlich an dem Platz, wo Gott mich haben möchte? Ja, manche sagen dann vielleicht, ja, der Teufel, der will uns immer in Zweifel bringen, der will uns unsicher machen, zum Schwanken oder ins Wanken bringen und uns irgendwie aufs Glatteis führen, dass wir den Halt unter den Füßen verlieren. Er ist ja der Durcheinanderwerfer, das ist ja auch eine seiner Aufgaben. Und vielleicht kennst du das. Aber vielleicht ist es gar nicht der Teufel. Vielleicht will auch Gott, dass manchmal unsere Wege vielleicht hinterfragt werden. Ja, es ist wichtig, mal die Frage zu stellen, Herr, was willst du eigentlich, was ich tun soll? Und wenn wir ernstlich so ein Gebet sprechen, wird Gott auch zu seiner Zeit antworten. Und das tue ich auch gerade im Moment. Er kann dann etwas hinzutun oder auch wegnehmen, wenn er dich woanders haben möchte. Ich befinde mich gerade in so einer Phase, ist jetzt ehrlich und manche verstehen das vielleicht nicht, aber ist manchmal ganz gut, so eine Standortbestimmung zu machen. Hast du vielleicht auch solche Phasen? Paulus tat das übrigens auch, das ist mir so eingefallen, in Apostelgeschichte hat er immer wieder geschaut, wo will der Herr mich haben. Manchmal wurde das verweigert, manchmal hat er grünes Licht gehabt, manchmal war die Ampel auf rot. Also ich möchte mich nicht von den Wegen Gottes entfernen oder ihnen entfliehen, dass das mal klar steht. Das ist nicht der Fall, aber es ist manchmal ganz gut, so eine Standortbestimmung zu machen. Es kann vielleicht unter anderem auch mal sein, dass es Lebenssituationen gibt, wo du sogar das Christsein in Frage stellst. Das ist bei mir jetzt natürlich nicht der Fall, aber es könnte sein, dass hier jemand sitzt, der sagt, oh, irgendwie habe ich keine Kraft mehr, mir ist das alles zu schwer, gegen den Strom zu schwimmen ständig, gegen Gender und alles mögliche Dinge, die so auf uns einströmen, die weltlichen Strömungen, die Dinge, mit denen wir konfrontiert werden. Oder willst du vielleicht nicht mehr der Ewiggestrige sein? Sowas hat man mir auch schon gesagt. Du bist ja der Ewiggestrige. Du lebst ja im Mittelalter. Wenn du an diesem Punkt bist, könnte sein, dann bist du in guter Gesellschaft. Denn die Jünger hatten das exakt gleiche Problem, dass sie eine Entscheidung treffen mussten, ob sie weiter dem Herrn nachfolgen oder lieber weggehen wollen. Und um das geht es jetzt eigentlich heute in diesem Text, den wir heute behandeln. In Johannes 6, das möchte ich dann mal lesen. In Johannes 6, Abvers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die Zwölf erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Also die Worte Jesu haben scheinbar eine geistliche Sprengkraft gehabt. Und das ist auch heute noch so, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Ihr habt das Thema heute oder die Predigt überschrieben. Wollt ihr etwa auch weggehen? Und wir sehen am Anfang des Textes ja diese Entrüstung der meisten Beteiligten, der Jünger. Oder hier eher der erweiterte Teil der Jünger, vielleicht könnte man sagen. Auch solche, die ihm das ein Stück weit nachliefen. Es gibt es auch heute. Jünger heißt ja sowas wie Schüler. Lernender Schüler, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Und da gab es Jünger im Vers 60, die dann antworteten, steht wirklich Jünger, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? So steht es in der Elberfelder Übersetzung. In der Hoffnung für alle steht, das ist ja eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Ich glaube, dass der Herr Jesus hier unterscheidet zwischen Jünger und Jünger. Im Vers 60 steht zum Beispiel Jünger, die es gehört haben. Also solche, die, ja, das, was Jesus macht, ist so ein Stück weit angenommen haben. Heute wird man sagen, vielleicht toleriert. Sie haben es nicht geglaubt und das ist ein großer Unterschied, ob ich etwas nur toleriere oder ob ich es glaube. Nicht diejenigen sind Christ, die das Christentum irgendwie für gut finden, sondern die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben und bedingungslos an das glauben, was Jesus gesagt hat. Und diese Frage müssen auch wir uns stellen, oder jeder für sich. Schwimme ich mit oder folge ich nach? Ich habe eine Bekannte, die kriegt schon seit 15 Jahren von mir gute Saatkalender. Sie sagt, liest jeden Tag mit ihrem Mann dieses gute Saat. Aber wenn ich sie dann frage, wie macht sich das bemerkbar? Ja, das ist alles so schön. Da denke ich mir mal, okay, ist alles so schön. Ob das der Sinn und Zweck ist von dem Gute-Saat-Kalender, wo eigentlich fast jeden Tag das Evangelium steht, wie wir dem Herrn nachfolgen und so weiter. Hier gibt es auch vermeintliche Jünger, die das ein Stück weit gut fanden. Sie fanden Jesus vielleicht cool. Ja. Sie fanden die Predigten vielleicht cool oder schön. Aber im Vers 67 sind die 12 angesprochen, die unumstößlich dem Herrn nachfolgten. Bis auf einen, da komme ich nachher später noch drauf. Wir wissen es ja. Diese Rede ist hart, wer kann sie hören, war der Tenor der Masse oder der scheinbaren Jünger. Sowas hören wir doch eigentlich nur von Menschen, die fern vom Herrn Jesus sind, oder? Vielleicht kriegen wir sowas zu hören, wenn wir nächste Woche am Mobibus sind und mit Menschen auf der Straße reden. Schauen wir uns an, was denn oder was sie denn zu so einem Schluss kommen lassen. Was war eigentlich vorgefallen? Warum war die Predigt so hart? Jesus hat hier harte Dinge gesagt. Zumindest für die Ohren der Juden, der Hohepriester und Schriftgelehrten. Die murrten auch darüber und da gibt es einige Stellen und das ist wichtig, dass wir das auch lesen. Zum Beispiel im Vers 41, 6 Vers 41, da steht, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Also Jesus aus dem Himmel, dann ist er ja Gott. Und auch im Vers 38 bis 40, da steht, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, denn dessen, jetzt ist der Saft aus, oder? Macht nichts. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es aufwecke am letzten Tag. Und der Vers 40 auch noch. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, nicht nur sieht, gell, sondern auch an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also, eine absolute Aussage, wenn man es genau anschaut, oder? Da gibt es kein... Einfach eine klare Aussage, da gibt es nichts zum Deuteln, ja? Auch im Vers 52... stritten die Juden nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Auch das war so ein Anstoß für die Juden. Was ist das denn, Fleisch zu essen zu geben? Wirst du zum Kannibalen, wenn du Christ wirst? Natürlich nicht. Sie hatten dies aber tatsächlich so oder so ähnlich eingeordnet. Und im Vers 53 bis 58, da möchte ich das mal lesen, was Jesus wirklich gepredigt hat, das den großen Anstoß gegeben hat im Vers 60. Diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Also, ab Vers 53 lese ich mal. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn wenn mein Fleisch
Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Hier kommt 8-mal vor, Brot isst und Blut trinkt. Das war ja für die Juden regelrecht verrückt. Die Juden, die ja wissen, dass man sich vom Blut enthalten soll, das Problem hatten ja sogar die neuen Jesus-Jünger in der Apostelgeschichte. Da gab es sogar ein Apostelkonzil über das. Bin ich wieder irgendwie? Okay. Auch die neuen Jünger in der Apostelgeschichte hatten dieses Brot, das Problem mit Blut, ja. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und am Ende war es ja auch in der Apostelgeschichte, dass sie sich enthalten sollten von Götzenblut und erstickten. Aber hatten die Hörer aufmerksam aufgepasst, so würde ihnen der Vers 27 einfallen. Das sagt Jesus auch. Und das ist sehr wichtig, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Und auch im Vers 63 relativiert Jesu die Worte jetzt von vorher und erläutert, worauf es wirklich ankommt, im Vers 63. Da steht, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Jesus will natürlich im ganzen Zusammenhang klar machen, dass der Glaube an den Herrn Jesus ohne Fleisch und Jesu Blut nicht zu haben ist. Es ist die Glaubensgrundlage unseres Glaubens, weil Jesus durch den Tod am Kreuz es vollbracht hat und die Sünde bezahlt hat. Mein Heil in Jesus Christus hängt unumstößlich an dieser Tatsache. Darum haben wir auch vorher das Gedächtnismahl gemacht. Und weil die Juden darüber murrten, war es damals nicht einfach, sich darüber hinwegzusetzen. Man musste sich entscheiden. Entweder ich bin geächtet, wenn ich den Weg mitgehe mit dem Herrn, von der Gesellschaft geächtet, von den Religionen, das ist im Prinzip heute auch so, oder ich schwimme zurück. Ich schwimme zurück und schwimme mit dem Strom mit. Ich passe mich an. Manche haben auch heute noch das Problem, wenn sie zum Glauben kommen, zum Beispiel, wenn sie den Marienglauben anzweifeln, wenn sie die Eucharistie anzweifeln, wenn sie die katholische Kirche in Frage stellen und klar als falsch erkennen, dass ihnen der Gegenwind entgegenkommt ohne Ende. Mancher könnte jetzt was erzählen aus seiner Familie vielleicht oder aus seinem Umfeld. Aber an diesem Punkt müssen wir uns klar entscheiden, ob wir den Weg mit dem Herrn Jesus mitgehen oder ob wir zurückrudern und uns anpassen. Die Religion der Toleranz annehmen. Im Vers 62 sagt der Herr Jesus, dass noch größere Dinge kommen werden, die es auszustehen gibt. Im Vers 62, das ist zwar ein kurzer Satz, aber wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, sinngemäß sagt hier der Jesus, es ist ja eigentlich noch nichts geschehen, was ich vorausgesagt habe, dass der Sohn des Menschen wirklich nach Jerusalem gehen wird und sterben wird und auffahren wird in den Himmel. Und somit klar wird, es gibt nur einen Retter. Es gibt nur einen Auferstandenen, einen Weg, eine Wahrheit und so weiter. Ja, was macht ihr dann, wenn das passiert? Dann kommt das, was ich schon am Anfang schon angeschnitten habe, dass der Geist es ist, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige, die nicht glaubten. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Der Herr macht hier deutlich, dass unser Heil und unser neues Leben in Christus nicht an uns, an unserem Fleisch hängt, sondern an dem neuen Leben in Christus, das er uns durch die Wiedergeburt in unser Herz gab. In Johannes 3, Vers 3, da steht, Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Gott schenkt uns das neue Leben in Christus und von diesem neuen Leben geht das Leben aus oder geht eigentlich alles aus. Das Fleisch ist noch da, es nützt aber nichts oder nicht viel. Für das Heil nützt es gar nichts. Fleisch und Blut wird das Himmelreich nicht ererben, so steht es in 1. Korinther 15, Vers 15. Da steht dies, aber sage ich euch, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Also, der Geist ist es letztendlich das, was lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. So steht es in unserem heutigen Text, im Vers 63. Jesus wollte im Zusammenhang damit sagen, jeder, der an mich glaubt, muss sich hundertprozentig auch mit mir identifizieren. Heil ist nur in mir und was ich für euch tat. Hast du, nachdem du von Gott alles empfangen hast, was er dir in Christus geben kann, so gelebt, als ob Gott dir nichts gegeben hätte, so als ob alles von dir abhänge? Es ist so, als ob du von Geburt an ein altes, verbeultes Auto aus dem letzten Jahrtausend in deiner Garage stehen hättest. Die Federn sind gebrochen, die Bremsen ist kaputt und die Zündkerzen sind verrußt. Das Fleisch. Dann wirst du von Neuem geboren und neben dem alten, rostigen Auto steht auf einmal ein nagelneuer Mercedes E-Klasse. Aber anstatt nun in den neuen Mercedes einzusteigen, fährst du unter vielen Schwierigkeiten mit Gehupe und Gequietsche, mit viel Rauch und Qualm in einer alten Blechkiste herum. Und du gibst Zeugnis und erzählst den Leuten von deinem wunderbaren neuen Auto. Dein Zeugnis wird so platt sein wie die Reifen deines alten Autos. Deine ganze Zeit verbringst du damit, Gott um Ersatzteile zu bitten. Lieber Gott, gib mir doch neue Federn und bitte, Herr, gib mir neue Zündkerzen. Und Gott wird nichts dergleichen tun. Er wird sagen, wirf es auf den Müll. Wirf es auf den Müll. Es reicht ja kaum noch für den Schrott. Am besten, du begräbst es. Steig in deinen neuen Mercedes, den ich dir gegeben habe. Der hat mehr Kraft, als du brauchst. Denn der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist zu nichts Nütze. Ja, Gott hat alle Menschen, die Jesus nachfolgen, und ihn als Herrn in ihr Leben aufgenommen haben, ein neues Leben gegeben. Es würde auch das Beispiel von der Raupe und dem Schmetterling ganz gut passen. Wir sind nicht Raupe, wir sind Schmetterling. Aber im Vers 64 steht, es sind einige, die nicht glauben. Und da lese ich jetzt nochmal diesen Vers 64 bis Kapitel 6, 64 bis 66. Da steht, aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also es gibt einen Punkt, wo die Kosten überschlagen werden müssen. Gehe ich mit oder mache ich kehrt? Am besten überschlägt man die Kosten vor der Bekehrung. An diesem Punkt gingen viele seiner Jünger zurück. Sie gingen nicht mehr mit ihm. Zurück in die Welt, zurück in die Familien, die von Jesus nichts wissen wollen. Zurück zu den alten Freunden, die Atheisten sind. Zurück in die alten Sünden und Gewohnheiten. Und sie gingen nicht zurück, um zu evangelisieren, sondern sich wieder darin zu leben. Sei ganz sein oder lass es ganz sein, hat jemand mal gesagt. Und hier an diesem Punkt, wo ich gerade gelesen habe, hat sich auch der Spreu vom Weizen getrennt. Und das ist auch gut so. Es waren Prüfungen. Bin ich echt oder bin ich falsch? Zwei Gruppen blieben hier noch übrig, nämlich die, die glauben und die, die nicht glauben. Und im Vers 64 steht, dass der Herr weiß, welche glauben und nicht glauben. Ja, auf die 12 stellt Jesus jetzt die Frage, wollt ihr etwa auch weggehen? Im Vers 67. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Herr Jesus, als er das gesagt hat, wollt ihr etwa auch weggehen, dass er jedem in die Augen geschaut hat, jedem seiner Jünger in die Augen geschaut hat und gesagt hat, wollt ihr etwa auch weggehen? Ihr wollt mich auch verlassen? Die meisten von uns werden jetzt vielleicht mit Nein die Frage beantworten. In manchen Fragebögen, ich weiß nicht, wenn man so Umfragen manchmal macht, da gibt es ja manchmal mehrere Antwortmöglichkeiten. So, ja, vielleicht oder ja, eher nein oder ich weiß nicht so genau oder ja, da habe ich noch keine Meinung oder so etwas Ähnliches, steht doch manchmal in den Fragebögen. Bei dem Herrn Jesus gibt es sowas nicht, da gibt es ein Ja oder ein Nein. Es gibt kein Jein. Er akzeptiert lieber ein Nein als ein Jein. Hier in unserem Text gibt es drei Personengruppen. Erstens die Jünger, die dem Herrn den Rücken kehrten, im Vers 66, das waren die Oberflächlichen, die nur gehört haben, was der Herr Jesus gesagt hat, aber nie richtig durchgedrungen sind. Die Oberflächlichen, die sagen, ja, Jesus ist toll und so, alles ganz nett und so, aber die es nie richtig ins Herz aufgenommen haben. Dann die zweite Gruppe, die keine bessere Lösung fanden, als zu dem Herrn zu gehen und an ihn zu glauben und ihm bedingungslos zu gehorchen und bedingungslos mit ihm zu gehen. Das waren die bedingungslosen 68, 69. Simon Petrus antwortet ihm: Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und in Vers 69, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und dann die dritte Personengruppe, eigentlich ist es nur eine Person, nämlich Menschen, die ein Stück weit mitgehen, aber dennoch im Herzen eigentlich die Ziele des Teufels haben. Beispiel Judas Iskariot, der ein Stück weit mitgegangen ist und aber im Herzen wirklich die Ziele des Teufels im Herzen gehabt hat. Ja, Vers 70 bis 71 wird es deutlich. Jesus antwortet ihnen: Habe ich nicht euch die 12 erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Ja, wir wissen es manchmal nicht und merken es auch vielleicht nicht. Und die Jünger haben es eigentlich auch nicht gemerkt. Die haben es erst beim letzten Abendmahl vor dem Tod Jesu, als Jesus sagte, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht, der ist es. Erst da haben sie es erkannt. Und wir wissen, dass dieser Falsche der Judas war. Im Ende des Textes bleiben diese zwei Gruppen eigentlich noch übrig. Eigentlich nur eine Gruppe, nämlich die eine Antwort haben, die sagen, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Vielleicht sitzt hier auch jemand, der gerade die Kosten überschlägt und nicht so recht weiß, soll ich den Schritt zu dem Herrn Jesus gehen oder nicht? Dann möchte ich dir dabei helfen, zu entscheiden. Setz dich hin und überleg. Was, der Herr Jesus sagt ja mal, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Wenn du alle Ehre bekommen würdest auf dieser Welt, angenommen, du wärst ein Star, die ja heute auf den Schemel gehoben werden. Irgendwelche Popstars, keine Ahnung. US-Präsident oder irgendein Multimilliardär. Angenommen, du würdest sowas werden. Und du hättest den Herrn nicht. Wo würdest du denn enden? Im ewigen Tod. Oder du denkst vielleicht, ja, ich will klug werden, ich will studieren, ich will Professor, Doktor werden oder einen Nobelpreis gewinnen. Das ist gut, wenn du dieses Ziel hast. Aber wenn du den Herrn nicht hast, was ist denn das Ende? Der ewige Tod. Egal, was du auf dieser Erde erreichst, wenn es ohne den Herrn Jesus gemacht wird, bist du ein tönendes Erz. Du bist am Ziel vorbeigegleitet und endest im ewigen Tod, im Getrenntsein mit Gott, im ewigen Feuer, so sagt es das Wort. Deshalb komm zu Jesus und sag mir, Petrus, wohin soll ich denn gehen? Petrus hat es begriffen. Die Antwort, du hast Worte ewigen Lebens. Das war ein klares Ja von Petrus. Das heißt nicht, dass er ab dem Zeitpunkt perfekt war. Ganz und gar nicht. Aber er hat gewusst, der einzige Lebensanker, den ich habe, ist Jesus, bist du Herr. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 20 steht, vielleicht auch als Ermutigung für den Mobitreff. Da steht, geht und stellt euch hin und redet im Tempel oder wo auch immer, Anmerkung vom Prediger, zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Denn der Herr hat Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ich hoffe, jeder, der hier sitzt, kann sagen, Herr, wohin soll ich denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Simon Petrus hat dies erkannt und abgewägt. Es gibt nichts Besseres als das. Sei ermutigt zum Weitergehen mit Jesus. Auch wenn vielleicht nächste Woche dieser Mobi-Bus kommt. Sei ermutigt, es weiterzugeben. Es gibt ja ein Lied mit dem ähnlichen Wortlaut. Das Lied 202, das wir dann auch singen, nach der Predigt. Da steht, Herr, wohin sollen wir gehen? Wir haben erkannt, dass du der Christus bist, vom Vater gesandt, Worte des ewigen Lebens finden wir bei dir allein. Herr, wohin sollen wir gehen? Du bist einzigartig, niemand ist dir gleich. Niemand kann so lieben, niemand macht so reich. Du gibst uns das Leben, bindest Fesseln los. Jesus, du bist Sieger, deine Macht ist groß. Täglich bist du bei uns, wir sind nicht allein. Herr, in deiner Treue willst du bei uns sein. Selbst in dunklen Tälern, wir haben es vorher auch schon gehört, die dunklen Täler im Psalm 23, tröstet uns dein Wort. Du mit deiner Gnade bist an jedem Ort. Noch sehen unsere Augen deine Schönheit nicht, doch wir gehen weiter, bis du kommst im Licht. Wir gehen dir entgegen, Christus unser Haupt. Dann werden wir sehen, was wir hier geglaubt. Jesus, wir ehren dich. Wir haben erkannt, dass du der Christus bist, vom Vater gesandt. Worte des ewigen Lebens finden wir bei dir allein. Jesus, wir beten dich an. Amen. Vielleicht können wir das Lied gleich singen.